Willkommen zu dieser 267. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Ganz besonders begrüßen darf ich hier schon unsere drei Gäste, Professorin Donatella Di Cesare, Bischof Dr. Christian Stäblein und Robert Nestler. Die stelle ich gleich natürlich noch genauer vor. Doch vorher möchte ich mich noch bei den Menschen bedanken, die den heutigen Abend möglich machen, unseren jetzt 1927 Fördermitgliedern. Viele davon sind heute Abend dabei, denn es wissen nicht so viele. Wir bei Europe Calling sind sehr stolz drauf, dass wir 100% von kleinen Spenden finanziert sind. Schon ab 5 Euro könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. Link dazu findet ihr jetzt auch im Chat. Und wie immer, auch bei uns könnt ihr nach seit 267 Malen auch wieder eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Link dazu stelle ich euch auch gleich in den Chat. Und dort könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Das Bewerten ist ganz wichtig, also mit einem Daumen hoch, weil bei 1500 Anmeldungen könnten das ganz schön viele Fragen werden und das hilft uns dann, die Fragen zu finden, die vielen von euch auf den Nägeln brennen, unter den Nägeln brennen. Und ganz wichtig, schreibt da euren Namen dazu, dass ich nicht immer anonyme Userin oder User sagen muss. Wie gesagt, Link kommt gleich auch noch in den Chat, sogar jetzt. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und dann auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. So, das war es nun jetzt mit den Hausmitteilungen und wir kommen zum heutigen Thema. Und der Wunsch nach diesem Thema Härte und Migrationspolitik kam auch von unseren Fördermitgliedern. Die schicken nämlich öfter mal Vorschläge rein. Und die haben also gesagt, macht was zu GEAS, also zur europäischen Migrationspolitik, macht was zur Rückführungsverordnung. Und da haben wir natürlich gesagt, ja, machen wir. Und das machen wir auch nicht zum ersten Mal, weil Europe Calling kennt. Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema in ganz verschiedenen Runden. Was heute aber anders sein wird, und ich bin gespannt, wie ihr am Ende das fandet, ist, wir fangen heute nur an und gucken auf die europäische Gesetzeslage, was sich so verändert hat. Und dann werden wir wesentlich grundsätzlicher, denn wir fragen, geht es auch anders? Oder ist dieser Weg, den wir den letzten 10 Jahre sehen und über den wir dann in den Eingangsstatement auch sprechen werden, ist es der natürliche Gang der Dinge? Immer mehr Verhärtung, immer mehr Unbarmherzigkeit, immer mehr Abschreckung, das ist ja das erklärte Ziel. Oder geht es auch anders? Kann man Migrationspolitik auch anders denken? Und diese grundsätzliche Frage wollen wir heute versuchen zu beantworten. Wenn wir darauf eine eindeutige Antwort finden, großartig, vielleicht nähern wir uns ihr an. Und genau um diese Fragen zu beantworten, haben wir heute drei Gäste eingeladen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle da seid. Beginnen wird Robert Nestler. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Equal Rights Beyond Borders, einer deutsch-griechischen NGO, die Rechtshilfe an den Außengrenzen leistet. Robert kann das natürlich viel besser erklären. Ich bin froh, dass Robert und Equal Rights Beyond Borders wieder dabei ist und auch sehr dankbar, dass die heute geholfen haben, das Webinar auch auszurichten und Werbung gemacht haben. Und sage auch herzlichen Glückwunsch, denn dieses Jahr feiert Equal Rights Beyond Borders 10 Jahre Geburtstag. Und dann, nachdem Robert uns in die Welt von GEAS und Rückführungsverordnung und Co. mitgenommen hat, folgt Donatella Di Cesare. Sie ist Professorin für theoretische Philosophie an der Universität La Sapienza in Rom, spricht fantastisches Deutsch. Das sagt sie uns sicher auch noch, warum. Und ist eine der bekanntesten Denkerinnen im Bereich der Migration und Migrationsphilosophie. Und vor 5 Jahren hat sie ein Buch herausgebracht, Philosophie der Migration, die genau dieses andere Denken über Migration in die Diskussion gebracht hat und auch viel diskutiert wurde und immer noch wird. Und wir sind sehr gespannt, wie sie dann die Frage beantwortet, wie das Ganze auch anders gedacht und auch gelebt werden kann. Und dann den Abschluss macht Bischof Dr. Christian Stäblein. Er ist Flüchtlingsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland und Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und Bischof Stäblein ist regelmäßig selbst an den EU-Außengrenzen und bei Europe Calling in keinem klaren Zusammenhang. Also ihr kennt ihn sicher auch schon, viele von euch, und ich bin schon sehr gespannt, jetzt auch als ein Bischof in einer Region in Ostdeutschland, wo das natürlich ein ganz besonderes Thema ist und wo wir in einer Situation sind, dass wir aktuell Wahlergebnisse und Umfragen für eine Partei haben, die diese Härte und Unbarmherzigkeit im Programm hat. Und ich bin sehr gespannt, wie er da drauf schaut und in der deutschen Gesellschaft, der europäischen Gesellschaft ganz generell. Ihr seht, es wird also spannend und ich freue mich auch schon sehr drauf. Vielleicht merkt ihr das, trotz des harten Themas und einer anscheinend wackeligen Kamera. Wird das, glaube ich, ein sehr spannender Abend. Es ist wichtig, dass wir die Diskussion führen. Und ich freue mich darauf natürlich, ganz vergessen, natürlich dann Zeit für eure Fragen, wenn die Eingangsstatements rum sind. Jetzt halte ich meine Klappe, übergebe an Robert Nestler von Equal Rights Beyond Borders für den ersten Talk. Lieber Robert, schön, dass du dabei bist.
Ja, herzlichen Dank auch von mir. Ich möchte mich natürlich einerseits ganz herzlich für die Einladung bedanken, andererseits auch dafür, dass so viele von Ihnen und euch so zahlreich erschienen sind. Ich gucke nebenbei noch auf verschiedenen Bildschirme, weil ich meinen Bildschirm noch teilen möchte. Darauf konzentriere ich mich mal eine Sekunde nur, damit nicht beides so halb gut funktioniert. Und Sie müssten jetzt das Vollbild der Präsentation sehen. Max, vielleicht kannst du mir einen Daumen hoch geben.
Ja,
Ja,
absolut.
das klingt gut. Und ich möchte so einen ganz kurzen Überblick geben. Wir haben gesagt, wir haben 10 Minuten jeweils Zeit, vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr. Ich stelle mir hier auch einen Timer, damit ich mich jedenfalls versuche, ein bisschen dran zu halten. Werde ich auch. Aber in 10 Minuten kann ich Ihnen natürlich nicht das ganze gemeinsame europäische Asylsystem und die Rückkehrverordnung präsentieren. Deshalb setze ich ein paar Schlaglichter und will auch nicht zu lange ausholen, Anlauf nehmen, sondern Sie wissen alle, glaube ich, dass dieses GEA, von dem immer alle reden, ja an sich nichts Neues ist. Das ist ein langer Prozess, der hat 1999 begonnen, der hat vorläufigen Höhepunkt gefunden und das neue GEAS ist 2024 in Kraft getreten und jetzt seit 12. Juni 2026 in der Anwendung, offiziell in der Anwendung. Es gibt zahlreiche Änderungen. Max hat gesagt, meine Kolleginnen arbeiten in Griechenland. Da wird noch nichts umgesetzt. In Italien wird wenig umgesetzt. Dazu werden wir auch was hören, glaube ich. Also dieses große Ziel, alles zu vereinheitlichen, kann man schon mal sagen. Dieser Stichtag, 12. Juni, hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren können oder sollen, sicherlich auch von der gesetzgeberischen Ebene her betrachtet. Die Reform in seiner jetzigen oder bis hin zu seiner jetzigen Verfassung hat jedenfalls spätestens 2016 schon begonnen. Da gab es den ersten Kommissionsentwurf, dann gab es noch einen Kommissionsentwurf zwischendurch. Und dieser New Pact, aus dem jetzt das GEAS hervorgegangen ist, das neue GEAS, ist von 2020. Man kann also sehen, dass der Anlauf einigermaßen lang war. Was mir aber auch immer wichtig ist, gerade wenn der Titel von so einem Webinar lautet, immer härter, ist zu sagen, dass wenn man auf die europäische Entwicklung des Asylrechts guckt, egal mit welcher mitgliedstaatlichen Brille, glaube ich auch sehr mit der deutschen mitgliedstaatlichen Brille sagen muss, das hat auch einen erheblichen humanitären Schritt vorwärts bedeutet. Es hat teilweise den Asylkompromiss, den sogenannten von 1996, auch einfach egalisiert, weil das deutsche Asylgrundrecht nicht mehr so die Rolle gespielt hat. Und 2013, als das erste ein bisschen harmonisiertere System in Kraft getreten ist, da gab es in Griechenland noch keine Asylbehörde, vielleicht als Beispiel. Und all diese Schritte vorwärts hat es schon mit sich gebracht. Deshalb ist von meiner Warte aus gesprochen, auch mit Blick darauf, dass wir ein sehr europäisches Projekt, eine sehr europäische Organisation sind und einen sehr europäischen Ansatz haben, das GEAS per se erstmal eine gute Sache. Wir wollen, dass Migration europäisch geregelt wird. Wir wollen aber nicht, dass die Migrationspolitik und das Migrationsrecht immer härter wird, wie der Titel eben impliziert und wie es in der Realität ja auch tatsächlich aussieht. Das ist ja vielleicht eine These, aber auch eine sich schon selbst beantwortende These, glaube ich. Der Titel ist ja bewusst so gewählt, denke ich. Und deshalb können wir, glaube ich, ohne irgendwie in eine argumentative Bredouille zu geraten, feststellen, dass was die humanitären Garantien betrifft, nun mit der neuen Gesetzgebung zum GEAS einen Rückschritt gibt. Die Ziele der Reform fasst das BMI zusammen mit, das GEAS dient dazu, die Migration in der EU insgesamt zu begrenzen, zu steuern und zu ordnen, einheitliche Standards zu schaffen und die illegale Migration dauerhaft zu begrenzen. Also zweimal in einem Stichpunkt begrenzen, verwenden, gibt die Richtung dann schon einigermaßen eindeutig vor, würde ich sagen. Es soll klare Regeln für alle geben und Alexander Dobrindt sagt, unser Land darf kein Magnet für illegale Migration sein. Wir ändern die Migrationspolitik. Also da ist die Stoßrichtung sicherlich ganz klar vorgegeben. Das neue GEAS, um vielleicht noch mal so eine ganz kleine Klammer zu setzen, besteht aus wirklich tausenden Seiten Papier und 10 Rechtsakten auf europäischer Ebene. Eine Kernkompetenz europäischen Rechts ist, dass es relativ häufig relativ kompliziert ist. Und da fängt, glaube ich, eines der großen Probleme schon an, dass im europäischen Asylrecht mittlerweile die kleinsten Sachverhaltsfragen einfach rechtlich geregelt sind und deshalb bedürfen viele Fragen, die man sich im Blick oder mit Blick auf Migrationspolitik stellt, relativ schnell einer rechtlichen Antwort, von der jede Person, die sich irgendwie am Diskurs beteiligt, behauptet, sie zu haben. Und wenn man sich in so ein in so ein Dickicht von Vorschriften reinbegibt, dann gibt es natürlich auch verschiedene Antworten auf verschiedene Fragen. Was für mich wichtig ist, ist, glaube ich, die großen Linien und die groben Linien zu sehen und zu sagen, die Menschenrechte, sobald die betroffen sind und eine entsprechende Rolle spielen in der Diskussion, dann sind die Antworten doch relativ häufig relativ klar. Das neue GEAS regelt Screening, Asylverfahren, Bedingungen im Asylverfahren, zum Beispiel auch, darauf werde ich gleich noch ein bisschen eingehen, die Inhaftierung von Personen, die Zuständigkeit von europäischen Mitgliedstaaten für die Überprüfung von Asylanträgen, das sogenannte Dublin-System, den Inhalt des Status, also was bedeutet es eigentlich als Flüchtling oder als subsidiär schutzbedürftige Person anerkannt zu werden, teilweise auch die Rückführung. Und einiges mehr. Was sie aber im Grunde nicht regelt, die Reform jedenfalls noch nicht, ist die Rückführung als solches. Die ist in der sogenannten Rückführungsverordnung, die hier auch schon angeklungen ist, vorgesehen. Die ist noch nicht im GEAS-Paket mit verabschiedet worden, einfach aus dem Grund, dass sie auch unter eine andere Gesetzgebungskompetenz der Europäischen Union fällt. Das bedeutet, im Moment gibt es noch die sogenannte Rückführungsrichtlinie, die ist noch gültig. Die Rückführungsverordnung zeichnet sich aber mehr als nur am Horizont ab, sondern sie hat es im Prinzip durchs Parlament geschafft und hat einen sehr ungewöhnlichen Prozess durchlaufen. Denn normalerweise zieht das Parlament, wenn es um Asylrecht geht, relativ viele Sachen nochmal glatt in der Form, wo wir sagen würden, das bedeutet dann in der Regel schon eine Entschärfung bestimmter, besonders restriktiver Tendenzen. Nun ist es ganz anders geworden. Dort ist die Rede von Return Hubs, da ist die Kooperationspflicht und die Unverzeihlichkeit, wenn man diese Kooperationspflicht verletzt, unterstrichen. Dort gibt es extrem viele Haftgründe dafür, in Abschiebehaft genommen zu werden. Dort gibt es eine europäische Rückkehrentscheidung, die Deutschland zum Beispiel verpflichtet, Rückkehrentscheidungen, die Polen erlassen hat, auch umzusetzen und vieles, vieles mehr. Und da haben Sie vielleicht alle diese Bilder von Augen im Europäischen Parlament. Ich weiß nicht, ob Sie einen Ton hören, wo sich jedenfalls rechtsextreme Parteien ergötzen und sagen, rufen, applaudieren, send them back. Das ist die Rückführungsverordnung, über die wir sicherlich noch im Detail diskutieren können, wenn Sie wollen. Hier nur ein kurzes Schlaglicht. Die ist nicht Teil der GEAS-Reform unmittelbar, aber sie spielt natürlich, wenn es um die europäische Migrationspolitik geht, in Zukunft eine relativ zentrale Rolle. Neben den europäischen Rechtsakten, von denen habe ich gesagt, gibt es 10, gibt es auch eine mitgliedstaatliche Umsetzung im Asylgesetz und im Aufenthaltsgesetz in Deutschland. Das Ziel von Verordnung war eigentlich eine stärkere Harmonisierung und die Verhinderung nationaler Alleingänge. Was aber geblieben ist, ist eine Situation, wo wir das deutsche Asylgesetz haben, wo wir das gemeinsame europäische Asylsystem haben, wo wir darüber noch Grundgesetz, Grundrechtecharta der Europäischen Union, Europäische Menschenrechtskonvention haben, die sich teilweise und relativ häufig gegenseitig widersprechen, sodass man einfach ein extrem kompliziertes Mehrebenensystem hat. Und das geht ganz gut zusammen mit dem, was sich Horst Seehofer mal vorgestellt hat, schon 2019. Der hat gesagt, man muss Gesetze so kompliziert wie möglich machen, dann fällt es nicht so auf, damit sie niemand mehr versteht, dann kann man einfacher Politik machen. Es gibt restriktive Tendenzen im GEAS auf sehr verschiedenen Ebenen. Es gibt die Zugangsbegrenzung und Externalisierung, zum Beispiel im Screening-Verfahren, im Außengrenzverfahren. Es gibt eine Ausweitung der sogenannten sicheren Drittstaaten. Menschen können also in Staaten zurückgeführt werden, aus denen sie nicht kommen, wenn die sozusagen sicher sind. Es gibt die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten. Es gibt die geplanten Return-Hubs. Im Zentrum der Reform steht auch die Verhinderung sogenannter Sekundärmigration. Also die Verhinderung der Weiterreise, wenn schon ein anderer Staat Schutz zuerkannt hat, oder auch die Verhinderung der Weiterreise aus einem vermeintlich zuständigen Staat, zum Beispiel in diesem sogenannten Dublin-System. Es gibt extrem viele Sanktionen und Kürzungen von Sozialleistungen, wenn man wenn eine Person, die vom GEAS betroffen ist, eine gewisse Pflicht verletzt hat, die sie unter Umständen, weil die Mitwirkungspflichten so umfangreich sind, auch gar nicht kennen können. Das GEAS, habe ich mal gehört, verzeiht nicht, wenn Fehler gemacht werden. Aber normalerweise habe ich jedenfalls mal gelernt, kann man nur Fehler machen, wenn man weiß, was falsch gemacht wird. Und weil das Regelungssystem so kompliziert ist, sind die Fehler auch vorprogrammiert. Und es gibt einen erheblichen Abbau beim Rechtsschutz, was bedeutet, man kann viele Sachen, die Personen unmittelbar betreffen, zum Beispiel die Frage, ob man ins Grenzverfahren genommen wird oder nicht mehr mit Rechtsbehelfen angreifen. Und da verlieren Individuen die Rechtssubjektivität, und das ist was, was mich natürlich besonders in meiner Rolle als Person, die bei einer juristischen Organisation arbeitet, berührt. Und es gibt die Ausweitung von verschiedenen Haftgründen und Freiheitsbeschränkungen. Es gibt sehr viel de facto Inhaftierung. Dazu sage ich gleich noch was. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und bin schon so bei 9 Minuten. Das bedeutet, ich würde noch so 2, 3 Minuten mehr machen, und dann habe ich ja auch noch Raum, mich in Fragen
Alles gut.
heimlich als Co-Referat zu auszudrücken. Und es gibt viele strukturelle Defizite, die einfach erhalten werden. Das Ersteinreiseprinzip, was sicherlich vielen von Ihnen was sagt, der Mitgliedstaat, in dem eine Person zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat, ist zuständig. Das bleibt so. Und das ist ein Geburtsfehler des GEAS gewesen. Wenn man daran nichts ändert, dann wird es immer weiter die gleichen Debatten geben. Es gibt auch einige Verbesserungen, die will ich nicht unter den Tisch kehren. Die sind aber hauptsächlich auf dem Papier. Es gibt viele Verbesserungen für unbegleitete Minderjährige, für Minderjährige. Da gibt es mehr Verfahrensgarantien und auch für vermeintlich vulnerable Personen. Vulnerabilität, eine Kategorie, die es an sich zu diskutieren gilt. Aber was sicherlich auffällt, ist, dass alle Verbesserungen davon abhängig sind, dass Staaten eine bestimmte Situation auch aktiv identifizieren. Dass eine Person auch wirklich minderjährig ist, muss erstmal nachgewiesen werden. Und wir sehen im Moment zum Beispiel in Griechenland ziemlich häufig, dass offensichtlich minderjährige Personen als volljährig registriert werden, und dann haben sie schon gar keinen Zugang mehr zu diesen Garantien. Wenn es spezielle Garantien für Überlebende von Folter gibt, dann muss natürlich erstmal identifiziert werden, dass die Person auch Überlebende, dass die Person auch Folter überlebt hat. Und da ist der Flaschenhals, wo es dann relativ häufig dazu kommen wird, dass diese Garantien einfach nicht zur Anwendung kommen. Ich will noch eine ausgewählte Verschärfung vorstellen, und zwar die Fiktion der Nichteinreise, über die relativ häufig diskutiert wird. Die Fiktion der Nichteinreise ist ein Instrument der Entrechtung, weil obwohl sich eine Person tatsächlich und physisch auf dem Hoheitsgebiet von einem Mitgliedstaat befindet, rechtlich davon ausgegangen wird, dass sie es nicht tut. Normalerweise kennen wir es aus rechtlichen Regelungen, dass Fiktionen Rechte verleihen und nicht wegnehmen. Im Erbrecht gibt es zum Beispiel eine relativ bekannte Fiktion, bei der das ungeborene Kind als geboren gilt und dann auch entsprechend erben kann. Die Fiktion der Nichteinreise im Migrationsrecht macht das genaue Gegenteil. Die sagt, jemand ist hier, aber eigentlich ist sie nicht hier. Und diese Fiktion der Nichteinreise und das Grenzverfahren waren zentrale Themen in der Diskussion. Und die Diskussion ist deshalb auch teilweise unehrlich und teilweise falsch, weil Grund- und Menschenrechte auch im Rahmen der Nichteinreisefiktion anwendbar sind. Aber dieses narrative Element zu sagen, die Person ist gar nicht hier und hat deshalb weniger Rechte, ist extrem stark im Diskurs. Die Kombination aus Screening, was unter der Fiktion der Nichteinreise stattfindet, und verschiedenen Grenzverfahren, einmal das Asylgrenzverfahren und dann das Rückkehrgrenzverfahren, kann bis zu 25 Wochen dauern. Eine Situation, in der eine Person an der Außengrenze in Deutschland zum Beispiel am Flughafen festgehalten wird und wo sie einfach noch nie was von dem Territorium, auf dem sie sich befindet, gesehen hat und wo die anderen Menschen, die da leben, sie auch noch nie gesehen haben. Also ein wechselseitiges aus den Augen, aus dem Sinn, einfach eine wirkliche Manifestierung von einer Abschottungs- und Externalisierungs Politik. Und diese Grenzverfahren sind häufig verpflichtend. Das bedeutet, Personen können sich da gar nicht, oder Mitgliedstaaten können gar nicht entscheiden, wir machen Grenzverfahren oder wir machen kein Grenzverfahren, sondern das Europarecht schreibt vor, dass diese Grenzverfahren tatsächlich gemacht werden müssen. Zum Beispiel auch dann, wenn die Anerkennungsquote in der gesamten EU unter 20% liegt und Sie und ihr wisst, dass es, glaube ich, relativ viele Personen betrifft, die sich dann in diesen verpflichtenden Grenzverfahren wiederfinden. Und Grenzverfahren gehen sehr häufig mit einer Inhaftierung einher. Wir würden sagen immer, wir würden sagen, Grenzverfahren ist ohne Inhaftierung nicht möglich. Das BMI behauptet was anderes. Und der letzte Punkt, den ich dahingehend machen will, weil ich sehe, dass ich doch noch ganz kurz Zeit habe, ist, dass das GEAS auch geprägt ist von Freiheits- einschränkenden und freiheitsentziehenden Situation. Auch über das Grenzverfahren hinaus, von dem wir sagen, dass es immer mit einer Freiheitsentziehung einhergeht. Das Muster, Beispiel oder diese Freiheitsbeschränkung, Freiheitsentziehungssituation sind sicherlich ein Musterbeispiel dafür, dass das Unionsrecht im neuen GEAS ständig so ein bisschen auf so einem Seil balanciert zwischen Menschenrechtsverletzung und Nicht-Menschenrechtsverletzung. Und es wird auch da ziemlich häufig eine rechtliche Diskussion aufgemacht, ist jetzt, was eine Freiheitsentziehung ist, was nur eine Freiheitsbeschränkung. Freiheitsentziehung sind immer eine Inhaftierung, Freiheitsbeschränkung sollen keine Inhaftierung sein. Und bei Freiheitsentziehung, also bei Inhaftierung, gibt es seit dem Mittelalter einfach besondere Rechte. Es soll unmöglich sein, Menschen einfach in Kerker zu werfen und zu vergessen. Deshalb gibt es die sogenannten Habeas Corpus-Rechte. Staaten müssen Personen, die inhaftiert sind, einer richterlichen Kontrolle zugänglich machen. Staaten müssen die müssen andere Personen wissen lassen, wo die Person ist, einfach um die Wahrnehmung von Rechten zu ermöglichen. Und genau sowas verhindert man dadurch, dass man eine Situation nicht Freiheitsentziehung nennt, obwohl sie es tatsächlich ist. Das GEAS operiert mit zahlreichen Freiheitsentziehungen. In Deutschland gibt es erstmals die Asylverfahrenshaft, also eine Haft, um Verfahren sicherzustellen, von dem man nicht weiß, wie es ausgeht, nicht um eine Entscheidung durchzusetzen wie die Abschiebehaft. Es gibt die sogenannten Sekundärmigrationszentren, abgeschlossene Einrichtungen, die nicht als Haft bezeichnet werden dürfen, aber gleichzeitig nicht verlassen werden dürfen, die sich also als Haft darstellen werden. Und Vorbilder aus Europa kennt man aus Griechenland, die Closed Controlled Access Centers, diese Camps auf Samos, Kos, Leros und aus Griechenland und aus Italien, wo es auch Grenzverfahren gibt, wo es Lampedusa gibt. Und damit habe ich, glaube ich, den Übergang ganz gut geschafft zu Donatella di Cesare, die dahingehend sicherlich auch noch ein bisschen Einblick geben wird, um die Frage irgendwie vorab ganz kurz zu beantworten. Migrationspolitik immer härter. Mit dem neuen GEAS, jedenfalls auf dem Papier und in der tatsächlichen Umsetzung, ja. Und den Rest würde ich auf die Diskussion verschieben. Herzlichen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank dir. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was quasi die Juristerei, was das Recht so vorbringen kann, um Rechte einzuschränken. Also die Rechtseinschränkung durch Recht ist schon immer sehr erstaunlich. Ja, es ist wirklich, ich fand es nochmal sehr spannend, dass du gesagt hast, dass ja das große Versprechen von GEAS war oder von der GEAS-Reform natürlich, dass ab 12.06. alles einheitlich ist und dass das ja auch schon nicht eingetreten ist. Und das ist auch ja so etwas, was man auch nochmal europapolitisch auch diskutieren muss und was wir später auch können. Aber jetzt reden wir, genau, wie schon angekündigt, mit Professorin Donatella di Cesare oder hören erstmal von ihr, Philosophin, Denkerin, Vordenkerin, was Migrationspolitik und Philosophie und Gesellschaft angeht. Liebe Donatella, schön, dass du heute da bist und wir sind sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, zunächst möchte ich mich herzlich für diese Einladung bedanken und ich freue mich natürlich sehr auch an der Diskussion teilzunehmen und eventuelle Fragen beantworten zu können. Das neue europäische Asyl- und Migrationssystem erscheint auf den ersten Blick als eine Verwaltungsreform im Zeichen der Effizienz, wie Herr Nessler gesagt hatte, der Harmonisierung und Vereinheitlichung. Doch ich muss sagen, mich erinnert ein bisschen das an die Debatte über die Aufrüstung Europas. Auch dort wird ein tiefgreifender politischer Wandel oft als bloße technische Notwendigkeit dargestellt. Ich habe den Eindruck, dass hinter dieser eben scheinbaren administrativen Neutralität verbirgt sich ein politischer Wandel von bedeutender Tragweite. Ich möchte, das muss ich sagen, also ich möchte hier auf die juristische Einzelheiten des GEAS nicht eben eingehen. Mich interessiert der politische Hintergrund, vor dem diese Reform entstanden ist. Und ich werde mich deshalb auf vier Punkte konzentrieren, die mir das für das Verständnis unserer gegenwärtigen Situation entscheidend erscheinen. Und zwar, also diese vier Punkte sind für mich erstens die Schließung des Migrationsdiskurses, zweitens, was bedeutet Remigration, drittens Ethnokratie und Immunität und vier, warum die Migrationsfrage eigentlich für mich falsch gestellt wird. Als mein Buch Philosophie der Migration erschienen ist, ich muss sagen, ich habe das Buch eigentlich zwischen 2015 und 2016 geschrieben. In Deutschland ist einige Jahre später veröffentlicht worden. Als das Buch erschien, war, denke ich, die Debatte von tiefen Spannungen, aber auch von Hoffnungen geprägt. Vor allem herrschte noch die Überzeugung, dass über Migration noch offen diskutiert werden konnte. Forderungen nach Grenzschließungen konnten noch im Namen der Menschenrechte, der Solidarität und der europäischen Verantwortung zurückgewiesen werden. Heute hat sich dieser Debattenraum da dramatisch verengt. Migration wird fast ausschließlich unter den Kategorien von Sicherheit, Schutz und Selektion verstanden. Die durch Kriege, soziale Ungleichheit und Klimakrise erzeugte Unsicherheit wird immer häufiger auf Migrantinnen und Migranten projiziert, die zur Zielscheibe einer verunsicherten Gesellschaft geworden sind. Also das, denke ich, ist gerade eben die also Bedeutung auch von diesem von dem GEAS. Also daraus ergeben sich auch die jüngsten Entwicklungen der europäischen Migrationspolitik, die eben Herr Nestler jetzt erklärt hat. Das heißt eben auch die Externalisierung der Grenzen, Abkommen mit Drittstaaten, bis hin, wie wir wissen, zum Italien-Albanien-Protokoll. Also Europa versucht, Migration bereits zu steuern, bevor sie den eigenen politischen Raum erreicht. Dass die italienische Regierung das GEAS gerade heute Abend zum Beispiel ausdrücklich als Bestätigung ihrer eigenen Politik interpretiert, zeigt, wie weit sich der politische Rahmen eben inzwischen verschoben hat. Nicht die stärkere Schließung der Grenze ist das Neue, und hier hat Herr Nessler vollkommen recht, sondern das Neue ist, denke ich, dass Grenzschließung zur normalen Form wird, menschliche Mobilität zu regieren. Schutz wird so zum ordnenden Prinzip der Politik. Was gestern noch inakzeptabel erschien, wird heute Schritt für Schritt zur Normalität. Zweitens, gewiss ist eine neue Härte unübersehbar. Ich würde sogar von einer Erbarmungslosigkeit sprechen. Doch damit erfassen wir, denke ich, nur einen Teil dessen, was geschieht. Solche Begriffe wie zum Beispiel Härte oder Erbarmungslosigkeit legen ein moralisches Problem nahe, als wären die Europäer einfach weniger solidarisch oder großzügig geworden. In Wahrheit geht es um einen grundlegenden politischen Wandel. Die Worte sind, wie wir wissen, immer die ersten Anzeichen dieses Wandelns. Das deutlichste Beispiel dafür ist Remigration. Wir haben gesehen, es gibt kann man natürlich auch darüber diskutieren. Es gibt auch so neutrale Worte, ne, um das auch zu bezeichnen. Noch vor wenigen Jahren gehört es ausschließlich zum Vokabular der extremen Rechten. Heute ist es in die europäische öffentliche Debatte eingedrungen. Wörter verändern sich vor den Gesetzen. Sie machen sagbar, was zuvor unsagbar war, und bereiten dadurch neue politische Entscheidungen vor. Also Remigration spricht von Rückkehr. In Wahrheit aber dient es dazu, Zwangsabschiebungen und Massenausweisungen sprachlich akzeptabel zu machen. Remigration setzt voraus, dass jeder Mensch aufgrund seiner Abstammung einen eigentlichen Ort besitzt, an den er zurückkehren müsse. Mit der Remigration wird deshalb nicht nur die Schließung der Grenzen legitimiert. Legitim wird auch die Anwesenheit derjenigen in Frage zu stellen, die längst hier leben. Es geht nicht mehr nur darum, Ankunft zu verhindern, es geht darum zu entscheiden, wer bleiben darf. Und hier zeigt sich der eigentliche politische Wandel unserer Gegenwart. Um diesen politischen Wandel zu verstehen, möchte ich zwei Begriffe einführen, die ich für entscheidend halte, und zwar Ethnokratie und Immunität. Ethnokratie ist nicht einfach ein neuer Nationalismus. Ethnokratie bezeichnet die ethnische Neugestaltung der politischen Gemeinschaft nach identitären Kriterien, also nach ethnischen Kriterien. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, wie Zusammenwohnen möglich ist, sondern wie sich eine homogene Gemeinschaft bewahren lässt. Hier zeigt sich die Transformation der Demokratie zur Ethnokratie. Anstelle des Demos, des Volkes, tritt zunehmend der Ethnos, das heißt eine Gemeinschaft, die sich über Herkunft, Geburt und Abstammung definiert, also Zugehörigkeit anstelle von Teilhabe. Damit setzt sich zugleich das Paradigma der Immunität durch. Die Gemeinschaft versteht sich nicht mehr als gemeinsamen politischen Raum, sondern als ein Körper, der vor jeder Veränderung, vor jeder Kontamination geschützt werden muss. Daraus entsteht eine Logik der Selektion. Einige sollen geschützt werden, anderen können ausgeschlossen, zurückgewiesen oder preisgegeben werden. Wo Immunität herrscht, zerfällt Gemeinschaft. Genau das erleben wir heute vor unseren Augen. Wie bei einem autoimmunen Prozess richtet sich dieser Schutz am Ende gegen die Gemeinschaft selbst. Deshalb verändert das Paradigma der Immunität nicht nur das Schicksal der Migranten, es verändert das Verständnis, das eine politische Gemeinschaft von sich selbst hat. Genau darin liegt, denke ich, die eigentliche Herausforderung unserer Zeit. Und ich komme zum Schluss, vier Punkt. Ich glaube, wir werden keinen Ausweg finden, solange wir die Frage immer wieder auf dieselbe Weise stellen. Die öffentliche Debatte ist, denke ich, in eine falsche Alternative gefangen geblieben, zwischen immunitärer Schließung und der sogenannten unkontrollierten Aufnahme. Beide Positionen teilen jedoch dieselbe Voraussetzung, und zwar die Idee einer souveränen Gemeinschaft, die entscheidet, wer eintreten darf und wer draußen bleiben muss. Deshalb glaube ich nicht, dass wir eine andere Lösung brauchen. Wir brauchen eine andere Fragestellung. Die eigentliche Frage lautet nicht, wie viele Migranten können wir aufnehmen, und auch nicht, wie können wir uns vor ihnen schützen. Die eigentliche Frage lautet, was für eine Gemeinschaft wollen wir sein? Zusammenwohnen ist weder ein moralisches Ideal noch ein Akt der Großzügigkeit. Es ist die ursprüngliche Bedingung des Politischen. Die Art und Weise, wie wir Migranten behandeln, betrifft deshalb nicht nur die Migranten. Sie betrifft uns. Sie entscheidet darüber, welche politische Gemeinschaft Europa sein will. Ich danke Ihnen.
Wow, da muss man erstmal durchatmen. Vielen, vielen Dank. Ich hab wie wild mitgeschrieben, habe schon auch ganz viele Fragen und ich sehe auch schon ganz viele Fragen auf Slido. Ich poste den Link gleich nochmal rein. Fragt da gerne, denn, weil ich glaube, wir haben viel zu diskutieren, viel zu besprechen. Wir besprechen es dann. Ich lasse meine eigenen Gedanken kurz noch in meinem Kopf und gehe erstmal weiter zu Bischof Christian Steblan, wie gesagt, der Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und ich bin jetzt sehr gespannt, lieber Herr Steblan, wie Sie das zusammenbringen und was Donatella di Cesare gesagt hat, Robert Nestler gesagt hat, was Sie selbst erleben und denken. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Herr Fries, und danke auch für die schöne Aufgabe, das jetzt irgendwie zusammenzubringen. Ich sage auch erstmal vorweg herzlichen Dank. Ich grüße in die Runde und empfinde es als Freude und als eine Ehre, dass ich hier im Anschluss an Robert Nestler und Frau Donatella di Cesare sprechen darf. Ich will anknüpfend und dann auch noch mal unterscheiden die Zusammenhänge unseres kirchlichen, christlichen Engagements im Bereich Migration darstellen. Migration ist, das ist meine Hauptthese, kein nur dazutretendes Moment in christlichem Glauben und christlicher Wahrnehmung. Und es ist auch nicht nur in Anführungsstrichen eine Frage der Humanität oder wenn, dann ist es das aus christlicher Perspektive eine Frage einer ganz bestimmten Form des Verstehens von Humanität. Und dazu will ich jetzt ein paar Worte sagen. Der Ausgangspunkt liegt, also mein kurzer Impuls von, ich hoffe mal 10 Minuten, wird 3 Punkte umfassen. Der Ausgangspunkt liegt in der Wahrnehmung der einen Schöpfung, in der der Mensch als von Gott geschaffene Kreatur, Geschöpf unter Mitgeschöpfen gleich und als Ebenbild Gottes mit seiner Würde und gleicher Würde für alle ausgestattet zu sehen ist. Das ist wichtig, denn in diesem Bild ist der Mensch als Mensch biblisch bezeugt ein Wandernder, ein Migrierender, einer auf dem Weg und der Flucht auch immer schon und bezeugt in den Geschichten des Ersten und Zweiten Testaments. Das ist da ganz tief drin und es liegt nicht weit von dem weg, was ich jedenfalls eben nochmal anklingen und in dem Buch Philosophie der Migration von Donatella di Cesare auch gelesen habe. Nicht Nation oder Staat oder die Verteilung der Welt und des Bodens als Besitz, ist ursprünglich oder Gott gegeben, sondern die Leihgabe der Schöpfung der zugewiesenen Flächen in der Bibel zwischen von in der Bibel von Gott versprochen und vor Gott zugelost. Das ist wichtig, weil es einen Grundzug der Diskussion in den Blick nimmt, der mir immer wieder auffällt und aufstößt und der immer härter wird, nämlich mit welcher Arroganz und Härte und immer mehr auch Aggression Menschen hier meinen, es sei ihr Verdienst, in diesem Wohlstand und Reichtum zu wohnen, hier geboren zu sein. Aber das ist ja kein Verdienst. Und die Menschen, die woanders geboren wurden, haben auch nicht Schuld daran, dass sie woanders geboren wurden. Das meint der Gedanke von der einen Welt und der einen Schöpfung und dass Gerechtigkeit nicht in Mauern, sondern im Ausgleich besteht, nicht in Abgrenzung, sondern in der Möglichkeit der Migration. Darin besteht der Ausgleich in Brot für die Welt und die Akzeptanz, dass Migration zu dieser Welt immer schon dazugehört. Wir bezeugen das und dazu gehört etwa auch die Forderung nach sicheren Fluchtrouten. Das ist etwas sehr Grundsätzliches und folgt ziemlich direkt aus diesem einen ersten Gedanken. Und das sage ich deutlich, das ist für mich auch ein großer Schmerz, dass die endlich erzielte europäische Lösung, Herr Nestler hat das ja deutlich formuliert, der Wunsch von vielen über Jahre, auch von uns, nach einer europäischen Lösung, GEAS, wie lange das der Wunsch war, haben wir eben nochmal gehört, dass es nun also eine europäische Lösung in Anführungsstrichen gibt, dass die aber nicht zu mehr Sicherheit und Gerechtigkeit, sondern offenkundig zu mehr Härte führt und Menschen, Familien, Kinder in haftähnlichen Zusammenhängen gehalten werden dabei. Die Bibel bezeugt ja gerade etwas anderes. Das ist der Hintergrund der Erzählung, die ich angedeutet habe. Das ist auch der Hintergrund der vielen Gesetze und Ordnungen zu Asyl, Umgang mit dem Fremden, Schutzräumen und Rechten von Fliehenden, die sich in der Bibel finden. Ich will einmal sagen, das ist ja nicht selbstverständlich. Man hätte ja im Sinne unserer Lesart von Kulturentwicklung anderes erwarten können. Man hätte ja erwarten können, dass es also damals härter war, abweisender und die Ausdifferenzierung von Gerechtigkeit und Rechten von Minderheiten heute größer. Beim Flüchtlingsschutz allerdings kommt es mir manchmal so vor, dass es umgekehrt ist. Die Bibel bezeugt eine enorme von der Gastfreundschaft geleitete Welt. Die Welt heute bezeugt vielfach das leider nicht. Der zweite Punkt von den eben drei neben der Schöpfungsperspektive ist es die Verwundungsrealität, die Vulnerabilität von allem Menschlichen, von Menschen, das beschädigte und verletzte Antlitz des anderen, des Nächsten, kulminierend im Bild vom Kreuz Jesu und seiner Hingabe. Auch das ein Urmoment unseres Einsatzes für die Nächsten, das uns im geschundenen Gott selbst begegnet, das macht schon etwas. Das ist der göttliche Funke des Lebens in allem. Mir geht es so, ich will das persönlich sagen, wenn ich bei einem Besuch etwa neulich bei Magdeburg die syrischen und irakischen Geflüchteten sehe, die dort in der Ausbildung der Automechatroniker sind, zum Automechatroniker hin, dann sind das Menschen, die in ihrem ganzen Witz und in ihrer Freude und in ihrem Ertragen müssen von ziemlich viel Alltagsrassismus, eben Menschen sind, durch die Gott in dieses Leben scheint. Und mit welcher Härte dann gesagt wird, alle zurück, mit welcher Unmenschlichkeit. Zum Glück, das will ich einmal unterstreichen, höre ich ja auch von Politikern, die dann einmal da waren, jetzt in Syrien, in Damaskus, dass es tatsächlich gar kein Zurück geben kann. Im Moment. Ich habe es erst gestern Abend wieder deutlich vernommen. Nicht anders für die Afghanen, die darauf warten, dass die Zusagen gelten, die in Pakistan warten und warten, dass die Zusagen der Bundesrepublik Deutschland gelten. Die Vulnerabilität begegnet im Gekreuzigten, die Parteinahme für die Verwundeten und auch, das will ich festhalten, auch das Schuldigwerden begegnet in diesem Bild vom Gekreuzigten. Wir werden schuldig an den Menschen, die auf dem Weg hierher im Mittelmeer ertrinken. Wir müssen auch über Schuld reden, immer wieder und manchmal, womöglich, weil ich ja nicht Chefankläger bin, aber womöglich, versuche ich mit Politikerinnen und Politikern darüber zu reden, wie es ihnen geht, wie es ihnen geht, wenn sie in Härtefällen noch mal härter sind. Oder wenn sie ablehnen, dass Menschen, die eine Zusage hatten, dass die auch tatsächlich hierher kommen und stattdessen schicken sie sie in den Tod. Wir müssen an diesen Punkten natürlich auch über Schuld reden. Verantwortung und Verantwortungsübernahme also gehören dazu in dieser Folge. Zeugenschaft auch, und diese Verantwortung macht sich sichtbar im Kirchenasyl, im Eintreten gegen die Härten von GEAS, im Reden für Menschen als Menschen. Das dritte und letzte schon christlich, die Zeit habe ich noch, oder? Ja. Das dritte, christliches Ethos lebt aus Erfahrung von Gnade und Barmherzigkeit, aus Dank und aus der Hoffnung, diesen Dank leben und anderen weitergeben zu können. Insofern sind wir immer auch für Hoffnung zuständig. Für Hoffnung, dass es in der Gemeinschaft trotz allem besser werden kann. Für Hoffnung und Zuspruch, dass es gut ist, dass es Menschen und Einrichtungen wie Equal Rights Beyond Borders oder United for Rescue gibt. In Zuspruch und Dank und Hoffnung, wie viele sich in der christlichen Flüchtlingsarbeit engagieren und wie groß und stark das Netzwerk, wie sehr wir etwa jetzt wieder fordern, dass wir als Kirchen aber doch auch Zugang haben müssen, etwa an den Flughäfen und dort bei den eingerichteten haftähnlichen Abschiebezentren oder Einreisezentren oder wie immer Sie sie nennen wollen. Da brauchen wir Zugang und es braucht Begleitung. Genauso wie es zentral ist, gute Integration zu ermöglichen, gute Startbedingungen, Sprachkurse. Am Ende sind es ja immer viele, viele Details, vermeintlich kleine Schrauben, noch ein Anruf, noch ein Zuhören, noch ein Kaffee. Und das ist so wichtig. Und noch ein Gebet und noch ein Segen auch. Das vor allem. Die Menschen sind nicht immer so. Wir Menschen sind nicht immer so. Nicht mal Christinnen und Christen sind immer gut. Und wir können auch nicht aus allen immer zu gute Menschen machen. Wir sind voller Neid, haben Sorge, zu kurz zu kommen, müssen uns auch um anderes kümmern und, und. Aber gerade weil wir individuell so sind, ist es so wichtig, dass wir an Strukturen arbeiten, die als Struktur Räume schaffen. Und so ein Ort ist Kirche und unser Engagement. Über individuell, wie Recht, das ja viel wichtiger ist als der Staat. Über individuell, wie der Glaube, der ja mehr ist als mein Glaube, das ist ja das Schöne, den bringen die anderen und der wächst gemeinsam. Und so will ich schließen mit dem Spruch aus der Bibel, ausgerechnet für diesen Monat Juli. Also es gibt ja für jeden Monat immer einen Spruch aus der Bibel. Und für diesen Monat heißt er: Und so ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das ist vom Propheten Amos und es ist wie geschaffen für heute. Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank euch allen drei, Ihnen allen drei. Merke ich, schwanke immer so zwischen dem Du und Sie, das habe ich so an mir. Jetzt haben wir haben aktuell 27 Fragen mit schon ganz vielen Likes und wir haben jetzt noch so gute 40 Minuten Zeit und werden da jetzt einsteigen. Ich versuche jetzt mal die Top-Fragen hereinzugeben und dann schauen wir mal, was wir noch besprechen können. Ich fange mal an mit der Frage mit den meisten Daumen. Die ist von, jetzt hat sie gerade gewechselt, jetzt hatte ich sie aber schon angefangen zu lesen. Jetzt sind es zweimal 27 Daumen von Carsten Friedrich Sörensen. Kann gegen die Verschärfung, nein, nochmal, nein, von GH. Wer und wo sind die Treiber für eine härtere Migrationspolitik? Langfristig gesehen brauchen wir Migration zwar nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Also, woher kommt diese Härte? Bischof Stedlein hat eben was gesagt, mit Beschäftigung uns mit eigenen Dingen, so haben Angst, zu kurz zu kommen. Das würde ich vielleicht erstmal an Donatella Di Cesare geben. Was ist die Triebfeder? Woher kommt das her, dass diese Souveränität so maximal gesetzt wird, dass dieses Besitzen von Boden und diese Abwehr, wie du es beschrieben hast, in dieser Immunität. Woher kommt das? Warum ist das da? Was steckt dahinter?
Ja, was steckt dahinter? Es ist natürlich eine komplexe Entwicklung, die fängt nicht heute an. Es ist die Entwicklung dieser letzten Jahren. Ich würde sagen, dieser letzten 10 Jahren. Und es ist deswegen, also möchte ich auch die Frage nicht entpolitisieren. Ja, also ich denke, es ist eine politische Frage im eminenten Sinn. Was hat sich gewechselt? Ja, viel. Ja. Und wer sind die Treiber? Ja, das Problem ist, also was für eine Migrationspolitik entwickelt worden ist. Ja. Selbst der utilitaristische Diskurs, ja, der ökonomische Diskurs, das heißt, wir müssen die Migranten aufnehmen, weil wir sie brauchen, ist ein Diskurs, der sehr, also der wirklich vollkommen, der überhaupt nicht, also es ist ein Diskurs, der einfach in Frage gestellt werden kann. Ja, erstens, ja, was heißt das, wenn wir sie nicht mehr brauchen würden? Ja, das heißt, wir akzeptieren sie, wir nehmen die Migranten auf, nur weil es unser Bedarf so ist, weil wir sie brauchen. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, ja. Und diese Diskurse zum Beispiel unterschätzt vollkommen die ideologische Seite. Ja. Heute haben wir eine Auffassung, eine politische Vision, eine politische Perspektive, die nicht nur die politische Perspektive der extremen Rechte ist, sondern ist eine Perspektive, die sich durchgesetzt hat, wo die Leute sagen zum Beispiel, es ist mir egal, also dass wir sie brauchen, ich brauche sie nicht, ich will sie nicht. Zum Beispiel in Italien ist dieser Diskurs im Kontext der demografischen Frage, ja. Und die Leute sagen, ja, warum sollen wir sie akzeptieren? Ja, wir müssen eher die Familien, die italienische Familie hier fördern, ja. Und auf diese Weise hat natürlich die extreme Rechte konnte sich durchsetzen. Warum? Weil eben mit dem Diskurs, der für mich ein ethnokratischer Diskurs ist, das heißt, wir wollen eine Gemeinschaft, die homogen ist, ja, die stabil und homogen ist. Also diese Idee, der ethnischen Neugestaltung der Gemeinschaft, das ist der Punkt. Das hat sich durchgesetzt überall in Europa. Und das ist für mich der politische Punkt, ja.
Danke dir. Ja, ich meine, ein anderer Begriff dafür wäre ja in der Tat völkisch. Das ist ja das, was wir im Deutschen oftmals dann verwenden. Als weiter Begriff, ich frage mich noch so ein bisschen in vielen Diskussionen, die ich finde, die man auch mit Menschen hat, die dann, wenn man die fragt, also keine Ahnung, wenn die an den Stand kommen und fragt dir, warum willst du denn jetzt nicht, dass mehr Menschen herkommen nach Deutschland? So, warum bist du dagegen? dann kommen ja auch manchmal oder gar nicht so selten auch andere politisch, finde ich gut, wenn wir politisch bleiben, auch andere Argumente, zum Beispiel auch, es gibt halt jetzt schon nicht genug Wohnungen, aber wenn jetzt noch mehr Leute kommen, dann gibt es halt noch weniger Wohnungen. Das ist ja auch in gewisser Weise noch ein bisschen ein anderer, also so eine soziale Gerechtigkeitsperspektive auch. Und da würde ich vielleicht Bischof Stegmann auch mit reinnehmen und gerne natürlich dann immer alle. Also ihr dürft euch gerne auch alle einfach melden. Aber inwieweit sind wir dann auch in einer Gesellschaft, wo Ungerechtigkeit gespürt wird und wie Donatella di Cesare ja gesagt hat, dass auch eine verunsicherte Gesellschaft ist. Also die Verunsicherung hat ja sehr, sehr viele Gründe durch Kriege, aber eben vielleicht auch durch Ungerechtigkeit. Also wie sehen Sie die Verbindung auch zur Ungerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit als ein Nährboden für das, was wir gerade erleben?
Ja, vielen Dank. Ja, selbstverständlich ist das ein Nährboden, weil wir als Gesellschaft gerade in dieser Verunsicherung daran gewöhnt sind oder gewöhnt worden sind, die gefühlte Ungerechtigkeit in den betroffenen Gruppen untereinander auszuteilen, statt eine Gesamtperspektive dafür zu entwickeln. Das, glaube ich, ist ein großes Problem, dass wir dann sozusagen die Konkurrenz der Betroffenen aufmachen, statt ein Bild für alle zu entwickeln an diesem Punkt. Und Frau Donatella di Cesare hat es ja eben noch mal gesagt, oder es klang ja dabei durch, es muss ja gerade sozusagen diese Gesamtperspektive dafür sorgen, dass wir nur zusammen auch mit den Menschen, die zu uns kommen, die Herausforderungen der Zukunft lösen können. Aber die Verunsicherung führt gerade ins Gegenteil an dieser Stelle. Und ich will noch mal sagen, ich bin sehr froh, dass wir jetzt nicht irgendwie einer entpolitisierenden Sicht folgen. Mein Beitrag sollte auch nicht sagen, naja, das liegt alles im allgemein Menschlichen, sondern im Gegenteil, weil natürlich vieles auch sozusagen im individuellen Menschlichen liegt, brauchen wir eine Struktur, ich kann auch sagen, eine gesellschaftliche Politik, die genau die Räume überindividuell schafft und ermöglicht, die auch kompensiert, dass Menschen für sich genommen immer beide Seiten in sich haben, immer auch das Gefühl des Zu-Kurz-Kommens. Aber genau deswegen brauchen wir ja Politik und deswegen genau müssen wir diese Fragen auch politisch bedenken und nicht ins Individuelle sozusagen abschieben und da sozusagen ins Off führen.
Das finde ich sehr wichtig. Deswegen habe ich die Frage auch genau weitergegeben, weil dieses Zu-Kurz-Kommen ist, glaube ich, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Terminus. Robert, du hast es dich gemeldet, Robert Nessler.
Ja, also ich habe nämlich nicht total viel hinzuzufügen, weil es auch nicht mein originäres Thema ist. Natürlich irgendwie dann tatsächlich doch. Normalerweise bin ich in einer Situation, wo ich sagen kann, ich mache Interessenvertretung so und beurteile Sachen juristisch. Aber klar betrifft uns das alle. Und ich glaube, wie auch schon angeklungen ist, es gibt nicht diesen einen Diskurs, es gibt nicht den einen Grund. Es gibt den völkischen Diskurs, den du angesprochen hast, Max, glaube ich. Und der spielt natürlich auch in diesen Gerechtigkeitsdiskurs, was auch das war, was ich mir aufgeschrieben habe, mit rein. Und da wären das eben einfach total einfach Gruppen, die kein Mitspracherecht haben, die unter Umständen noch nicht mal da sind, gegen andere Gruppen auszuspielen. Und der Eindruck, den ich wahrnehme, oder die Situation, die ich wahrnehme, ist, dass es da auch dass diese politische Aufmerksamkeitsökonomie auch einfach eine sehr kurze und sprunghafte ist. Und dass deshalb auch von politischen Parteien, die jetzt nicht zwingend ein völkisches Menschenbild haben, aber immer mit Reflexen reagiert wird, die dann implizieren, man müsste unbedingt, um zum Beispiel die AfD inhaltlich zu stellen, im Prinzip Position der AfD übernehmen. Aber man kriegt nicht so richtig da mit, dass das auch bedeuten würde, Positionen zu übernehmen, die dann ihrerseits immer weiter nach rechts verschoben werden. Und wenn das Anliegen von einer bestimmten politischen Partei oder von einem bestimmten politischen Diskurs ist, überhaupt gar keine Migration zu haben und möglicherweise alle an der Grenze zurückzuweisen, auch gerne mit Gewalt und Remigration und alles Mögliche, dann verschiebt man sich trotzdem als vermeintlich zentrale Partei immer weiter nach rechts und irgendwann geht es dann eben auf den Boden des Grundgesetzes und der Menschenrechte nicht mehr. Und ich glaube, die Situation haben wir jetzt jedenfalls teilweise erreicht, wo man einfach immer weiter den Positionen und den vermeintlich politischen Ökonomien hinterhergerannt ist und jetzt nicht mehr die Tür findet zu einer Situation zurück, die viel rationaler wäre, weil der Diskurs ja auch wirklich von Unwissenheit geprägt ist und losgelöst von der Realität, wenn man sich allein die schieren Zahlen anguckt. Und das ist ja nicht, weil es jetzt eine besonders viel härtere Migrationspolitik gibt, sondern weil sich auch viele Sachen geändert haben. Und da fehlt einfach relativ häufig auch der Realitätsbezug. Und das ist eben ein Thema, was man populistisch einfach ausschlachten kann, wo verschiedene Aspekte eine Rolle spielen.
Was mich jetzt noch, genau, ich will noch mal bei der Frage bleiben, bevor wir dann auch noch mal kurz noch juristisch gehen, weil wir haben sehr viele Fragen, zum Beispiel hier auch Lisa Kern fragt, für mich stellt sich die Frage, wie der politische Wandel der Härte und Inhumanität gegenüber Migrantinnen verändert werden kann. Dieser Wandel findet doch in großen Teilen der Gesellschaft Zustimmung und auch Fragen, auch hier davor noch eine Frage, ist Ethnokratie eine Folge des neurechten Konzepts des Ethnopluralismus? Also ich frage mich so ein bisschen, wir haben dazu auch schon Webinare zu gemacht, aber würde ich gerne Donatella nochmal fragen, weil du ja in deinem Buch auch diesen Bogen dann aufgemacht hast, ja auch schon, ich glaube, zum Spanischen Bürgerkrieg dann zurück und Erster Weltkrieg, so auch dann noch weiter. Aber inwieweit hat denn gerade dieser neurechte Ethnopluralismus, die Ethnokratie der neurechten Bewegungen, ja, die global sind, die natürlich mit Trump und den MAGA-Leuten in den USA und Tea Party davor irgendwie auch schon eine Rolle gespielt hatte, das überlappt sich ja sehr stark mit diesem Zeithorizont, den ihr alle drei eigentlich als ein Horizont der Verhärtung und der Veränderung. Robert hat noch erzählt, so die Reform 2013 war noch, wo man sagen konnte, da ist eigentlich mehr Humanität in das Asylsystem hineingekommen und das hat sich dann geändert. Das ist ja auch der Zeitraum, wo wir diesen Aufstieg dieser extrem neurechten Bewegungen haben. Deswegen würde mich total interessieren, Donatella, aber auch Bischof Stäblein, wie ihr darauf schaut, inwieweit das auch ein globales Phänomen ist, das ganz gezielt auch von diesen Bewegungen als Strategie ausgegeben wird. Aber
Ja,
Donatella, ja.
also ich möchte zunächst sagen, ne, also ich finde, also dass die Frage der Migration immer mehr in Europa eine bürokratische Frage geworden ist. Das heißt, eine technisch-administrative Frage, ja. Und gerade in einer Debatte, die immer stärker administrativ und sicherheitspolitisch geführt wird, erinnert die theologische Perspektive an Fragen, die eben sich nicht administrativ beantworten lassen. Das heißt, ich möchte eben betonen, deswegen ist für mich die theologische Seite bzw. die theologisch-politische Seite so wichtig, weil eben die Theologie erinnert daran, dass es bei Migration eben nicht nur um Sicherheit, nicht nur um Verwaltung geht, es geht um das Zusammenwohnen. Und das Wohnen und das Zusammenwohnen sind für mich die zwei wichtigsten Verben heute. Was heißt Wohnen und was heißt eben Zusammenwohnen? Und das Problem, also ich habe auf Italienisch und andere Sprachen, nicht auf Deutsch, ein Buch 2025 veröffentlicht mit dem Titel Technofaschismus. Also für mich, Technofaschismus ist auf der einen Seite die Technokratie und auf der anderen Seite die Ethnokratie. Und Ethnokratie ist ein Wort, das immer mehr benutzt wird, um eben auch zum Beispiel den Trumpismus, ja, zu bezeichnen. Es ist nicht nur, deswegen möchte ich das wirklich unterzeichnen, es ist nicht nur etwas von der Vergangenheit. Es ist nicht nur Nationalismus oder einfach eben auch nicht Populismus, sondern eben die Absicht, die politische Gemeinschaft neu zu gestalten. Ja, das ist wichtig. Und wichtig ist auch das Wort Immunität. Also eine immunitäre Demokratie ist eine Demokratie, die sich verschließt. Insofern, also diese sind, denke ich, die Wörter, die uns vielleicht helfen können, um eben zu verstehen, was heute eben leider passiert. Und ich denke, das Problem ist, wenn wir weiter so das Zusammenwohnen denken, das heißt, ich als souveräne Bürgerin entscheide, mit wem ich wohnen will, das ist für mich die Voraussetzung. Ja? Das ist der Punkt. Und das Zusammen, wenn man, wenn man das Zusammenwohnen nicht analysiert, nicht wirklich in Frage stellt, dann also sind diese die Ergebnisse. Und ich denke, es ist wahr, was Herr Nessler am Anfang gesagt hat, es ist natürlich eine Entwicklung seit 2016 bis heute. Aber heute sehen wir nicht nur die Härte, wir sehen eben das letzte Ergebnis. Ja, das ist der Punkt.
Ja, vielen Dank. Ja, das war noch mal sehr wichtig. Ich glaube dann, genau, zur Technokratie, glaube ich, das ist fast noch mal ein eigenes, ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall noch mal ein eigenes Webinar. Wir haben, wer Europe Calling schon erkennt, das ist auch so ein Bereich, Versatzstücke davon haben wir immer wieder diskutiert und diskutieren wir immer wieder. Das heißt, das fügt es gerade so ein bisschen zusammen. Bei mir fallen so ein bisschen die Puzzleteile zusammen. Das ist sehr, 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 sehr wichtiger Beitrag. Vielen Dank. Ich gehe jetzt trotzdem mal wieder zurück in die Fragen, damit ich das hier nicht mit meinen Gedanken zu stark dominiere, sondern es geht ja auch ganz vor allem um eure Fragen. Und hier ist jetzt eine Frage mal für unseren Juristen. Carsten Friedrich Sörensen fragt, kann gegen die Verschärfung vor europäischen Gerichten, EuGH oder dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt werden? Also was ist der juristische Weg dagegen? Gibt es den?
Den gibt es immer, natürlich. Ich hatte so ein bisschen in Parenthese erwähnt, dass, glaube ich, eine der Entwicklungen des GEAS ist, dass man versucht, Rechtsschutz zu verkürzen, dass man es versucht, komplizierter zu machen, Gerichte überhaupt zu erreichen. Das ist einmal auf einer rechtlichen Ebene. Das bedeutet, für bestimmte Situationen gibt es keinen Rechtsbehelf. Also es soll kein Rechtsbehelf dagegen geben, ins Screening genommen zu werden, was unter freiheitsentziehenden Maßnahmen stattfindet und was unter der Fiktion der Nichteinreise stattfindet. Genau das gleiche beim Grenzverfahren, wenn es um die Rücküberstellung zum Beispiel einer Person, die aus Griechenland oder über Griechenland eingereist ist, aus Deutschland nach Griechenland geht, wird der Rechtsbehelf beschränkt. Und tatsächlich ist der Zugang zu Rechtsschutz auch schwierig, wenn Personen in Lagern sind, wenn sie in Haft sind und so weiter. Dann ist aber auf einer tatsächlichen Ebene einfach schwer, die zu erreichen. Wir haben in Deutschland und der Europäischen Union ein Individualrechtsschutzsystem. Das heißt, wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist im Umweltrecht zum Beispiel anders. Da gibt es eine Verbandsklage, kann der NABU dagegen bestimmte Konstellationen klagen, ohne davon persönlich betroffen zu sein. Sowas gibt es im Migrationsrecht und im Menschenrechtsschutz nicht. Das ist schon mal eine erhebliche Beschränkung der Möglichkeiten zu klagen für die Betroffenen. Und dann bringt das europäische Asylrecht eigentlich diese Europäisierung mit sich für die gerichtlichen Also für Gerichtsverfahren und für die Umsetzung sind aber per se auf der ersten Ebene die Mitgliedstaaten zuständig. Das bedeutet, um zum EGMR also Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder auch zum Europäischen Gerichtshof, dem Gerichtshof der Europäischen Union zu kommen, muss man erstmal das nationale Rechtsschutzsystem durchlaufen und das ist in Deutschland besonders ausgefeilt. Da gibt es die Verwaltungsgerichtsbarkeit, dann gibt es ein Oberverwaltungsgericht, dann gibt es das Bundesverwaltungsgericht, dann gibt es das Bundesverfassungsgericht. Durch diese ganzen Instanzen muss man durch, bevor man beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landet. Da kann man landen, aber das ist der Grund, warum es so wenig Entscheidungen aus Deutschland dazu gibt. Aber man kann natürlich vor Verwaltungsgerichten klagen und hat damit auch ziemlich häufig Erfolg. Das muss man sagen, ne? Wenn man sich die BAMF-Entscheidungen anguckt, davon werden immer noch über 50% aufgehoben. Das ist extrem viel und das ist auch schlecht, für Verwaltungsentscheidungen, wenn sie so schlecht sind, dass sie in so einer großen Anzahl aufgehoben werden. Und
Was
spricht jetzt
hast du
auch nicht
gesagt?
unbedingt.
50%. Die
Muss ich nochmal
Verbindung war gerade so ein
überprüfen.
bisschen wackelig.
Ich
Ja,
habe
okay.
gesagt, ein Großteil. Ich weiß jetzt gerade
Okay.
nicht die hundertprozentige Nummer, aber
Mhm.
es gibt immer eine Schutzquote und eine bereinigte Schutzquote nach Gerichtsentscheidung und die ist ungleich höher. Nagelt mich jetzt nicht auf eine Nummer fest, das kann ich nochmal nachgucken. Aber es ist jedenfalls möglich, dagegen zu klagen und auch erfolgreich dagegen zu klagen. Um beim EuGH, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, zu landen, muss man einerseits gute Klagen schreiben, andererseits auch Glück haben, weil man als Einzelperson nicht so einfach zum EuGH kommt, sondern man braucht immer ein mitgliedstaatliches Gericht, was sagt, wir können die Rechtsfrage nicht selber beantworten, wir müssen die zum Europäischen Gerichtshof, zum Gerichtshof der Europäischen Union vorlegen. Das wird aber mit dem neuen GERS häufiger passieren, einfach weil alles noch deutlicher und kleinteiliger europäisch geregelt ist. Das bedeutet, um die Frage kurz zu beantworten, ja, man kann dagegen klagen. Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber wir werden mit hundertprozentiger Sicherheit erleben, dass viele der Regelungen fallen in gewisser Hinsicht, weil sie rechtswidrig sind. Da bin ich mir sicher, natürlich nicht alle, ne? Und ich bin bei manchen Regeln, bei manchen Sachverhalten werde ich auch falsch liegen. Das ist nun mal so. Aber insgesamt bin ich mir doch sicher, dass man da erfolgreich sein wird. Und deshalb muss man auch dranbleiben. Die Situation ist nicht aussichtslos und im Einzelfall erst recht nicht, aber auch auf einer abstrakten, strategischen Ebene, wie man sie auch immer nennen will, wird es Möglichkeiten geben, den Unterschied zu machen.
Danke dir. Stelle jetzt hier noch, ich werde jetzt noch zwei Fragen stellen und dann würde ich gerne die letzte Viertelstunde dafür nutzen, dass wir zu viert überlegen, ob wir die Frage konkret beantworten können, was wir vielleicht in unseren unterschiedlichen Rollen, also Kirche, Wissenschaft, Intellektuelle, Zivilgesellschaft, Eurocommons ist ja auch Zivilgesellschaft, weil ich bin ja, ihr wisst ja auch, ich bin politisch aktiv in der Partei, so. Das sind ja unterschiedliche Rollen. Was wir in unterschiedlichen Rollen dafür tun können, dass es nicht immer härter wird. Also was wäre denn die Voraussetzung für diesen Wandel, wenn wir dagegen einkommen wollen? Und das würde mich total interessieren. Vielleicht kommen wir da zu einem Punkt und können ein paar Sachen sammeln. Das will ich so am Ende machen, so, weil das kommt in ganz, ganz vielen Fragen natürlich durch. Die Frage ist, wie dreht man das und wie macht man das konkret? Und mal, vielleicht kommen wir am Punkt. Ich bin gespannt, ob das Experiment funktioniert. Vorher gebe ich aber jetzt hier noch die nächste Frage in der Liste an Bischof Stäblein. Das ist nämlich eine Frage von einem Kollegen von Dr. Johann Wagner, auch aus der EGBO, aus der Evangelischen Kirche in Berlin, Brandenburg, Oberschlesische
Schlesische Oberlausitz.
Lausitz, habe ich es richtig gesagt, aus dem Kopf. Was bedeutet. Ja, sehr gut, habe ich es ja fast geschafft. Also Johann Wagner fragt, was bedeutet das immer härtere und erbarmungslose in Anführungsstrichen Denken und Handeln in der Migrationspolitik für das christlich-humanistische Vorgehen im Rahmen des Kirchenasyls?
Vielen Dank für die Frage, Herr Wagner. Aus meiner Sicht, und wir wissen ja, dass mit den neuen Regelungen jetzt eine Verschärfung eintritt, dass sozusagen die Verweildauer im Kirchenasyl an vielen Stellen von einem halben Jahr auf 3 Jahre faktisch hochgesetzt wird und damit eben sozusagen die Herausforderung für Kirchengemeinden, die in diese Verantwortung eintreten, ein solches Kirchenasyl durchzuführen, bewusst sehr viel schwerer und härter gemacht werden. An dieser Stelle glaube ich, dass sozusagen das Zeugnis, dass das Kirchenasyl als sozusagen einen Dienst an der Gesellschaft nochmal ein Korrektiv zuzulassen und eine erneute Überprüfung eines Einzelfalls an dieser Stelle zuzulassen, dass dieses Zeugnis aus meiner Sicht unbedingt noch wichtiger wird, weil die Härte, mit der man versucht, an dieser Stelle das Kirchenasyl auszuhebeln. Da bin ich jetzt schon bei Ihrer Frage, die Sie für danach angekündigt haben, aus meiner Sicht nur mit einer sozusagen Verstärkung dieser Barmherzigkeit, also einer gewissen Weichheit im System, die wir dadurch eintragen, beantwortet werden kann. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber letztlich ist ja das Kirchenasyl, ähnlich wie Härtefallkommissionen und anderes, der Versuch, in ein System Elemente einzubringen, die die Härte einer Struktur, eines Technofaschismus, habe ich mir hier aufgeschrieben, den sozusagen zu unterlaufen. Wir sind ja bei dem, was Frau Donatella di Cesare entfaltet hat, bei dem, was ich auch sozusagen in der Dialektik der Aufklärung und in der Form, dass sozusagen die Abstraktion der Gerechtigkeit zugleich eine Ungerechtigkeit schafft. Wir sind ja dabei, immer wieder zu gucken, wie wir das sozusagen systemisch und innerhalb der Struktur auflösen und erweichen können. Und da ist aus meiner Sicht das Kirchenasyl ein ganz wesentlicher Faktor. Prost an Herrn Wagner.
Vielen Dank. Genau, ich glaube, ich würde das jetzt mal so nehmen. Es sind noch sehr, sehr spannende Fragen. Vielleicht, genau, vielleicht, ich will eine Frage noch, ich will noch zwei Fragen vorlesen, weil sie gut sind und ich will sie eigentlich nicht verlieren, weil ihr habt wirklich ganz großartige Fragen und Kommentare gestellt. Ich nehme jetzt hier einfach ich lese trotzdem noch mal drei vor und öffne damit vielleicht so ein bisschen die Diskussion, die wir jetzt am Ende führen wollen. Einmal hat Maike geschrieben, nicht zuletzt der Klimawandel inklusive mögliches Versiegen der nordatlantischen Meeresströmung. Wir hatten dazu am Dienstag ein Webinar, schreibt sie. Das stimmt, da waren auch sehr viele Leute da, machen sehr viele uns auch selbst zu Flüchteten, Verwundeten und Schutzbedürftigen. Also dieses Glück, hier geboren zu sein, das Bischof Stäblein ja beschrieben hat und dafür haben wir nichts getan, das kann sich ja auch durch allerlei Veränderungen ändern und man kann ja auch selbst zu schutzsuchenden Geflüchteten werden. Das ist auch ein utilitaristischer Gedanke, würde Donatella di Cesare wahrscheinlich jetzt kritisieren, was ja auch vollkommen okay ist. Aber Maike, ich erkläre schon selber viel zu viel. Maike sagte, wie können wir denn human damit umgehen oder wie wir human damit umgehen können, das ist ja auch für uns etwas als Gesellschaft wichtig, um künftig auf einem engeren Raum und weniger Raum und anderen Raum zusammenleben zu müssen. Also dieses Zusammenwohnen, was Donatella gesagt hat, das ist den einen Aspekt, den ich reinbringen wollte. Bringt Urs hier noch einen Aspekt rein und denkt diese soziale Gerechtigkeit noch ein Stück weiter. Und Urs sagt, kann es sein, dass die heutige ungezügelte Entwicklung des Kapitalismus das Empfinden von Gewissen und Schuld im Sinne von Herrn Stäblein zu stark beeinflusst? Und wie kann das dann eine Frage auf die Kirche, die christliche Kirche wieder mehr zum Vorbild in einer kapitalistischen Welt werden? Also auch nochmal soziale Gerechtigkeit, Kapitalismus, Ungleichheit. Das fragt Dagmar auch. Und dann habe ich noch eine Frage gesehen, die ich sehr, sehr spannend finde, die uns aber, glaube ich, ein bisschen weit führt, nämlich Frank Behrens fragt oder sagt, er hat ein Buch gelesen, das ich auch gelesen habe. Er sagt, ich bin gerade auf das Buch von Professor Eva von Redeker gestoßen, dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus, ein wirklich gutes Buch, kann ich sagen. Da finden wir möglicherweise strukturelle Hinweise zur Ursache der neuen Härte, genaueren Austausch über eine vielleicht entstehende, unterschiedliches Erlebten der Härte. Bitte einen Austausch dazu. Also er wünscht sich dazu einen Austausch, aber vielleicht auch nochmal, das ist Donatelle, du kennst sicher Eva von Redeker und was sie geschrieben hat. Und
Ah ja, ich kenne sie sehr gut,
ja,
Sandra.
weil ihr habt ein bisschen Gefühl vom Lesen des Buches, von deinem Buch und ihrem Buch, ist ein bisschen Schwestern im Geiste, auch bei diesem Punkt, dieser Eva von Redeker beschreibt, und vielleicht führt uns das jetzt in die Frage eigentlich hinein, dass auch Migration und Faschismus generell eine gewisse Phantombesitzverteidigung ist, so definiert sie das. Also die Verteidigung eines gefühlten Besitzes von Land, von Boden, von Souveränität, der qua Geburt quasi Phantom plötzlich als Phantom da ist, aber für den man nichts getan hat und der eigentlich gar nicht wirklich zu einem gehört. Und diese Verteidigung dieses Besitzes, quasi, und da kommt deine Immunität wieder rein, Donatella quasi immun gemacht werden soll, dass dieser Besitz mit allen Mitteln verteidigt werden soll. Und das stellt auch die kapitalistische Frage. So, ganz viele Gedanken, die wir nicht alle beantworten können, aber ich wollte sie reinbringen, weil ihr wirklich, wirklich, wirklich tolle und tiefgehende Fragen gestellt habt. So, und jetzt versuchen wir in 10 Minuten da den Weg rauszufinden und gerne auf alles kommentiert, was ich so gesagt und vorgelesen habe, aber den Weg rauszufinden in eine andere Art darüber zu denken. Also wie kommen wir konkret da raus? Und man muss ja sagen, wenn wir auf die Wahlergebnisse auf der ganzen Welt gucken, fast bis wenigen Ausnahmen auf die Umfragen hier in Deutschland oder auch in Italien, eine große Mehrheit der Menschen sieht das nicht so. Eine große Mehrheit der Menschen findet die Politik, die da gemacht wird, gut und möchte vielleicht sogar noch eine härtere. Wie überzeugen wir wieder eine Mehrheit der Menschen, dass es anders sein muss? Ich fange mal mit Donatella an und dann gehe ich mal eine Runde. Ich weiß, unglaublich schwierige Frage, aber lass es uns versuchen. Lass es uns versuchen.
Ja, also es ist eine ganz wichtige Frage. Also vielleicht nur ein Gedanke. Viele Menschen glauben, die Migrationsfrage betreffe vor allem die Migranten. Ja, ich glaube das eben nicht. Ja, und wenn wir akzeptieren, dass Menschen ausgeschlossen, zurückgewiesen werden, dann verändert sich nicht nur ihr Schicksal, sondern es verändert sich unser Schicksal, unsere politische Gemeinschaft. Und das sehen wir an dem, was in Amerika passiert ist, in Europa passiert. Also Schritt für Schritt gewöhnen wir uns an eine andere Idee von Gemeinschaft. Also ich habe Hoffnung und ich glaube, wir müssen natürlich weiter kämpfen, jeder natürlich in seiner Rolle. Aber ich glaube, für mich ist es wichtig, dass zunächst, also diese, wie du gesagt hast, diese gespensterische Voraussetzungen, zum Beispiel die Idee der Autochthonie, ne? Diese Mythen, politische Mythen, die so mächtig sind, in Frage stellen, aber auch eben den Leuten sagen, dass sie auch riskieren. Ja, dass am Ende sie auch Zielscheibe werden. Ja, das heißt, eine Gemeinschaft, die auf diese Weise, auf diese immunitäre Weise sich also schließt, ist eine Gefahr nicht nur für die Migranten, sondern auch eben für die Bürger. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ja.
Danke dir vielmals. Dann machen wir mal die Runde anders. Ich werde jetzt den Robert Nesser da mal dazu nehmen. Was denkst du zu der Frage? Ich weiß, es ist nicht unbedingt eine juristische Frage, aber es ist ja schon irgendwie, bist ja auch ein Bürger.
Ja, ich meine, ich glaube, ich würde was vielleicht aus einer anderen Perspektive sagen, was ungefähr auf das Gleiche hinauskommt von dem, was Donatella di Cesare gesagt hat. Das berührt tatsächlich, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Frage des gesellschaftlichen Zusammenlebens in einer demokratischen Gesellschaft. Also wir haben Minderheitenrechte als notwendige Voraussetzung von Demokratie, glaube ich. Das ist jetzt auch keine Raketentechnik, das rauszufinden, dass Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, all diese Rechte, gerade Minderheiten schützen, die in einer Autokratie dem Staat schutzlos ausgeliefert wären. Und deshalb ist Rechtsstaat Existenzvoraussetzung von Demokratie. Und es ist jetzt auch gleichzeitig keine besondere Errungenschaft meinerseits zu sagen, dass der Abbau von Minderheitenrechten immer bei anderen beginnt und dass das irgendwann erst relativ spät bei einem selbst ankommt. Und diese anderen sind natürlich im politischen Diskurs besonders einfach diejenigen, die überhaupt gar keine Lobby haben und unter Umständen noch nicht mal da sind. Und um diesen Zusammenhang zu verstehen und die Transferleistung hinzubekommen, zu sagen, Minderheitenrechte schützen auch mich und meine Interessen. Und das wird am Anfang vielleicht Migrantinnen und Migranten treffen, aber später dann unter Umständen auch andere. Dafür kann man, wie glaube ich gerade schon angeklungen ist, ja auch ganz gut in die USA gucken, wenn man sieht, wie ICE gerade im Moment alles kurz und klein schießt, Menschen und Grundrechte kurz und klein schießt und wie das bei Migrantinnen und Migranten beginnt, aber auch Raum greift in andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Das sieht man, glaube ich, auch in dem Diskurs, den es in Deutschland gibt, bei Sozialleistungskürzungen ganz gut, wo es offensichtlich als Testballon auch im Asylbewerberleistungsgesetz bei Migration begonnen hat und man dann ganz schnell dabei ist, das Bürgergeld abzuschaffen. Und das sind dann sich wechselseitig verstärkende Diskurse, glaube ich, die marginalisierte Gruppen auch gegeneinander ausspielen, wo man sicherlich sagen muss, okay, wir brauchen eine Situation, wo wir verstehen, dass der Umgang mit Migration für uns auch ein Rechtsstaatsproblem ist. Und ein Demokratieproblem ist, weil Rechtsstaat die Existenzvoraussetzung von Demokratie ist. Und wenn wir da sind und dieses Wissen irgendwie so ein bisschen etabliert haben und den Samen vielleicht gesät, dann kommt man, glaube ich, schon weiter. Und deshalb sage ich jetzt vielleicht von einer anderen Perspektive her gesprochen, doch das Gleiche, was Donatella di Cesare schon gesagt hat.
Vielen Dank dir, Bischof Christian Stäblein.
Ja, ich will mal einmal auf die erste Frage, die Sie eingebracht hatten, kurz antworten. Also Klimawandel und Klimafolgen werden, wenn wir human damit umgehen wollen, dazu führen, dass wir es auch als Fluchtgründe anerkennen. Und gleichzeitig, weil das in diesen Tagen manchmal untergeht, kann eine humane Antwort darauf auch nur heißen, nicht beliebig und ständig und so wie wir es im Moment erleben, die Entwicklungshilfe und die Entwicklungszusammenarbeit zu kürzen, sondern eher zu verstärken. Ich wollte nur einmal hier ganz kurz aus einem anderen Feld eine konkrete Antwort unterbringen. Auf die Frage, an der wir jetzt hängen, will ich noch einmal deutlich sagen, das, was wir an mehr Härte in dieser Welt erleben und was wir in Amerika besonders stark ansichtig im Moment an Faschismus erleben, einfach ich sage jetzt mal, aus einer Unsicherheit heraus geboren, die Aggression und den Hass auf das vermeintlich Schwache auszuagieren, einfach weil man es ausagieren kann, ohne es noch begründen zu müssen. Das ist ja das, was wir dort erleben. Dieses können wir nur einerseits durch die Möglichkeiten, die wir eben beschrieben haben, nämlich durch das Recht selber begrenzen und zum anderen fast als eine Antwort auf Nietzsche, würde ich sagen, immer wieder dafür sorgen, dass in Sprache und Vorstellung für uns selbst und andere nicht die Schwäche des anderen und die eigene Schwäche als das zu vernichtende, sondern als das uns Verbindende und uns in der gegenseitigen Hilfe Stärkende anzuerkennen ist. Das ist eine große Herausforderung, sowohl individuell als auch politisch. Aber ich glaube, wir bewegen uns in diesen Dimensionen, wenn wir sozusagen auf ein Jahrhundert seit Nietzsche an dieser Stelle gucken und eine Variante dieses Faschismus jetzt in der amerikanischen Politik der Regierung erleben. Jetzt bin ich
Danke.
auch einmal sehr politisch geworden, aber
Nein, das,
erlaubt.
genau dafür ist es da. Und genau, wir sind jetzt am Ende der Zeit. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch sehr, sehr viel weiter diskutieren. Ich glaube, wir werden das auch nochmal. Die Diskussion ist ja in 1,5 Stunden nicht zu Ende. Und ich glaube, wir haben ein paar Wurzeln gesehen, wir haben ein paar vielleicht Samen gelegt, die jetzt auch aufgehen können. Wir haben ja ganz viele Bücher auch erwähnt, die wir natürlich dann auch verlinken für alle, die dabei waren, so zum Nachlesen und Weiterlesen von Donatella und von anderen. Also da gibt es sehr viel auch zum Nachdenken und zum Weiterdenken und wir werden das über den Sommer auch tun. Aber das zum Beispiel, auch das Neue, ist das auf Englisch auch verfügbar oder nur Italienisch? Techno, Faschismus.
Bis jetzt auf Italienisch, Spanisch und Englisch demnächst, aber Deutsch noch nicht.
Demnächst Englischen. Okay, dann können wir das schon mal, wer Italienisch kann und Spanisch kann. Ich will jetzt zur Abmoderation aber auch noch meine drei Dinge sagen, die wir, finde ich, glaube ich, auch anders machen müssen, um da auch in einen anderen Diskurs zu kommen, bei all den richtigen und wichtigen Dingen, die die anderen drei gesagt haben. Ich glaube, für mich ist es auch, was ihr auch alle gesagt habt, ist es im politischen Miteinander auf allen Ebenen auch ein größeres Wohlwollen und auch genau diese Barmherzigkeit im eher theologischen Sinne, aber auch auch in einem politischen Sinne miteinander wohlwollend zu sein, nicht immer das Schlimmste immer zu denken, was der andere auch im politischen Raum gerne macht. Also nicht immer vom Schlimmsten auszugehen, nicht immer von bösen Absichten auszugehen, sondern erstmal auch versuchen zu wollen, das Gegenüber zu verstehen. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Wohlwollen, das ja, finde ich, im politischen Diskurs nicht nur in Deutschland, aber in Europa auch grundsätzlich verloren gegangen ist. Wir machen ja Politik nicht mehr mit Wohlwollen, sondern eigentlich in reiner Gegnerschaft, im Karl Schmitz Sinne fast schon, ist ja unsere Politik mittlerweile auf vielen Ebenen, und das betrifft auch progressive Parteien und politische Mitbewerber, finde ich auch. Also das ist nicht nur auf die rechte Seite des Spektrums beschränkt, dass da Wohlwollen fehlt. Also ich würde auch ein Plädoyer für Wohlwollen der Politik haben. Ich finde auch, um das nur anzureißen, das Thema Technologie haben wir jetzt ja ganz wenig besprochen, und dieses Techno in Technofaschismus kommt ja auch woher. Wir werden nach der Sommerpause als Europe Calling eine Reihe wahrscheinlich anfangen zu KI, Technologie, Folgen für soziale Gerechtigkeit, Umwelt, Gesellschaft, Demokratie. Also uns das ganz genau, diesen Techno-Bereich dann auch ganz genau anzugucken in unterschiedlichen Webinaren. Das vielleicht nur mal so als Ankündigung. Ich finde auch, und das vielleicht als Abschluss, was wir alle auch angesprochen haben. Ich glaube schon auch, wir müssen dieses Gefühl der Ungerechtigkeit in der Gesellschaft als Nährboden wirklich viel stärker angehen. Wenn viel zu viele Menschen das Gefühl haben, es geht nicht gerecht in der Gesellschaft zu, dann ist das etwas, wo sie dann anfällig sind dafür, dass Sündenböcke gesucht werden. So, und ich glaube, das sind so Wohlwollen, diesen technologischen Aspekt, aber auch soziale Gerechtigkeit in den Blick zu nehmen. Das sind alles Themen, die wir nach der Sommerpause, und jetzt moderiere ich wirklich ab bei Europe Calling, auch sehr stark im Blick haben werden. Wenn ihr heute dabei wart, kriegt ihr dazu auf jeden Fall eine E-Mail. Der kriegt danach eine E-Mail, und dann geht es weiter. Vielleicht melden wir uns aus der Sommerpause nochmal, sonst geht es im September weiter. Vielleicht, aber manchmal gibt es eilige Themen, die auch wir machen. Und ich habe das Gefühl, vielleicht kommen wir sogar nochmal in dieser Runde weiter, lesen, denken, fühlen nach dieses Webinar. Ich werde es jedenfalls tun, und diskutieren hier einfach weiter. Es hat mir bei all der Dunkelheit dieses Themas großen Spaß gemacht heute Abend. Vielen, vielen Dank euch dreien, allen, die dabei waren. Sind immer noch 500 Leute im Raum. Wir waren zwischenzeitlich 700. Viele auch auf YouTube werden es angucken und hören über den Sommer. Das ist das Schlusswort. Vielen Dank. Bis zum nächsten Europe Calling und einen schönen Sommer. Bis zum September oder ein bisschen früher. Tschüss.